2, 3, los geht's. Herzlich willkommen zu Planvoll und Neurotisch, einem Neuro-Podcast. Heute eine Extra-Folge. Erstmal guten Tag allerseits und vor allem mir gegenüber elektronisch zugeschaltet Martin. Wie geht's dir?
Gut, ich bin wieder in der Klinik. Die Arbeit ruft, aber es macht viel Spaß. Ich hoffe, bei dir ist es ähnlich, obwohl es ja wieder sommerlich draußen geworden ist. Und ich freue mich sehr auf unseren speziellen Podcast heute, den wir das letzte Mal schon angekündigt haben. Mhm. Und entstanden aus der Idee Tag des Gehirns, wo wir ja so Fragen auch von jungen Menschen erhalten haben, woraus wir abgeleitet haben, dass wir mal einen Neuro-Podcast mit Fragen von Kindern und Jugendlichen machen.
So ist es. Wir haben so einiges gesammelt und einige Sachen wollen wir in Vertretung von Zuschriften vorlesen, aber wir haben tatsächlich auch hier Zuhörerinnen und Zuhörer zugeschaltet, die ihre Fragen selbst vortragen können. Fangen wir direkt an, oder Martin?
Finde ich sehr gut. Du machst die technischen Abläufe.
Ich mache die technischen Abläufe und du rufst dann auch nachher auf, wer so alles drankommen darf. Und wir versuchen das hier technisch hinzubekommen. Wir entschuldigen uns jetzt schon mal, falls es ein bisschen durcheinander geht. Wir fangen an mit Marie aus Köln. Die hat, glaube ich, stellvertretend auch in der Schule ein paar Sachen gesammelt. Und deswegen wird sie gleich auch das eine oder andere nochmal vorstellen. Fangen wir mal mit einer kleinen Warm-up-Frage an. Hallo Marie, wie geht's denn?
Hallo, also mir geht's sehr gut, vielen Dank.
Hast du eine Frage?
Ja, meine Frage lautet, wie groß war denn das größte Gehirn der Welt?
Okay, Martin, weißt du es spontan oder sollen wir disclosen, dass wir ein paar Fragen uns vorher darauf vorbereitet haben? Ich hätte es spontan nicht gewusst.
Ich auch nicht.
Es war der Pottwal, der hat ein Gehirn von 10 Kilo. Und da kann vielleicht verraten, dass die Anschlussfrage war, was das kleinste Gehirn ist. Das erschließt sich dann ja automatisch. Und im Vergleich zur Körpermasse haben Seekühe das kleinste Gehirn. Und es gibt wohl auch ein Tier, das ist das Coryphodon, das so ähnlich wie Nilpferd war. Das ist aber ausgestorben. Und das hatte nur ein Gehirn von etwa 90 Gramm. Und das ist weniger als 1% des Körpergewichts. Haben wir was gelernt schon durch den Podcast, ne? Martin, wusstest du das vorher?
Nein, wusste ich nicht, aber ich mit tierischen Gehirn bin ich auch nicht so bewandert. Finde ich aber interessant, dass diese Riesenseekuh so ein kleines Gehirn hat, aber die ist doch eigentlich ganz flink unterwegs, aber weiß man, korreliert eigentlich die Größe des Gehirns, Lars, und das Gewicht mit der Intelligenz? Das hat man ja schon letztes Mal so ein bisschen gefragt.
Ja? Nee, das kann man glaube ich so nicht sagen, aber ja, oder? Was meinst du?
Ich glaube schon, in gewissen Ausmaß wahrscheinlich schon, aber ob der Pottwal so wahnsinnig intelligent ist und die Seekuh so dumm, das weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Ich finde, es gibt ja noch andere Meeresschnecken, die bekannte Aplysia, wo ja Eric Kendall, der Nobelpreisträger für Medizin, die Verknüpfung der Synapsen untersucht hat. Das sind aber offiziell, glaube ich, keine Gehirne, sondern sind sozusagen nur einzelne Neuronenverschaltungen, die diese Tiere haben. Das zählt, glaube ich, noch nicht als vollständiges Gehirn. Die haben, glaube ich, nur ein oder zwei Nervenzellen, an dem man wissenschaftlich erforscht hat, wie so ein Gehirn funktioniert. Das haben wir deswegen nicht genannt als Lösung. Aber das gibt es eben auch, so Mini-Gehirne oder Mini-Neuronenverbände, die nur aus zwei oder drei Zellen bestehen. Aber wir schweifen schon wieder ab und hier sind schon wieder neugierige Fragen.
Hat Marie denn noch mehr Fragen aus ihrer Klasse?
Hast du noch Fragen, Marie? Hallo, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Also, ich hätte eigentlich noch...
Ja? Dann stellen wir noch eine Frage, wenn du eine hast.
Ich habe sehr viele, deswegen können. Aber ja, genau. Ich wollte einmal fragen, welche Farben können Gehirne denn haben?
Tja, wenn man so ein Gehirn... Martin, willst du beantworten? Welche Farbe hat unser Gehirn?
Wir sagen ja immer grau und weiß. Das haben wir ja auch schon im Podcast gehabt, diese graue und die weiße Substanz. Wobei das daran liegt, wenn man die Gehirne sozusagen einlegt, wenn man die entsprechend anatomisch aufarbeitet, dann färben sich die Gehirnzellen grau und die Gehirnsubstanz weiß. Aber ich glaube, der eigentliche Ton der Gehirnzellen ist eher rosafarben. Also im lebenden Gehirn ist eher rosafarben und weiß.
So beige, ne? Und ich glaube, das Rosane kommt, wenn man von außen auf ein lebendes Gehirn guckt, so eine Operation zum Beispiel. Dann ist es so, dass das eigentlich so rosa aussieht durch die vielen kleinen Blutgefäße, die das Gehirn hat. Ne? Hm.
Ja, also deswegen grau und weiß stimmt nicht so ganz, sondern im Nebengehirn ist es eher so rosafarben, beige, weiß. Aber das Weiße sieht man auch nicht von außen, sondern wirklich nur, wenn man durchs Gehirn schneidet.
Hm, ja. Noch eine Frage oder wollen wir einmal wechseln? Wer ist denn die nächste Person, die was fragen möchte?
Marie, vielen Dank. Wir haben noch jemand zugeschaltet, diesmal aus der Nähe von euch, Marie, nämlich aus Düsseldorf, glaube ich. Das ist die Merle. Merle, möchtest du deine Frage an uns richten?
Hallo, ich bin Merle aus Düsseldorf und meine Frage ist, wie das Gehirn aufgeteilt ist.
Merle, vielen Dank. Lars, die Frage gebe ich an dich weiter.
Ach so.
Wie ist das Gehirn aufgebaut? Also wahrscheinlich in welche Strukturen? Ich frage mal ganz kurz nochmal, Merle, meinst du, wie das so aufgebaut ist von den Strukturen her? Welche Teile da im Gehirn sind?
Also ich meine, welche Teile im Gehirn sind.
Welche Teile? Okay. Also das Gehirn hat verschiedene Teile, den Hirnstamm, das ist in der Mitte des Gehirns. Ich hoffe, das trifft jetzt deine Frage. Da wird so Atmung reguliert und Schlafen und Wachsein, so diese basalen Hirnfunktionen, Herzkreislauf, die Temperatur wird da reguliert. Und das ist der älteste Teil des Gehirns. Diese Art von Gehirnstruktur haben auch viele Tiere. Das war, glaube ich, auch noch eine Frage, die uns jemand zugeschrieben hat, Unterschied zwischen Tieren und Menschen. Und dann gibt es aber noch das Großhirn, das ist das, was eigentlich bei Menschen besonders ausgeprägt ist und den Hauptvolumen des Gehirns ausmacht. Mit dem Kortex, also mit der Hirnrinde und diesen ganzen Verknüpfungen, da sind Sprachareale und Hörareale und Sehareale und wo das ganze Denken lokalisiert sind, das macht bei uns einen sehr großen Teil aus. Und dann gibt es noch, kann man vielleicht noch nennen, das Kleinhirn, also für die Bewegungssteuerung zuständig. Das hängt hinten im Hinterkopf. Das ist ein kleinerer Teil des Gehirns für die Bewegungssteuerung. Und das sind so grob die Bereiche. Hirnstamm, Zwischenhirn hatte ich jetzt nicht erwähnt. Aber so kann man es, glaube ich, grob aufteilen. Ne? Zwischen so Basisfunktionen und Denk- und Sprachfunktionen. Ja, Merle, hast du das denn irgendwie nachvollziehen können, was ich gerade erklärt habe?
Also das war zwar ziemlich kompliziert, aber ich habe es relativ gut verstanden.
Okay, da habe ich mir ausreichend Mühe gegeben. Hast du denn noch eine Frage?
Ja, ich habe noch eine Frage und zwar ist das die Frage, welches Organ denn wichtiger ist, das Herz oder das Gehirn?
Ja, es ist eine interessante Frage an uns Neurologen hier von Merle.
Ja.
Ich glaube, sie weiß gar nicht, bist du ein Herzspezialist oder ein Gehirnspezialist, Lars?
Ich würde mal sagen, wir fragen einfach mal Merle, was sie denn meint, was wichtiger ist. Bevor wir
also ich würde wahrscheinlich sagen, dass das Herz wichtiger ist.
Was?
Weil es ist ja auch sehr wichtig, dass das Blut in alle Richtungen fließt und dafür ist ja auch das Herz zuständig.
Das stimmt natürlich, ne? Also wenn das Herz nicht schlägt, dann stirbt der Mensch. Das Gehirn braucht die Blutversorgung. Andererseits bin ich der Meinung, dass, ich finde, wir sollten das nicht gegeneinander abwägen, aber ich finde schon, dass das Menschsein, das, was uns besonders ausmacht als Mensch, da ist schon meiner Meinung nach das Gehirn das Wichtigste, weil Herz haben ja viele, viele Tiere auch oder viele Lebewesen, aber dieses typische menschliche Gehirn, das finde ich doch nochmal wichtiger und interessanter, ist meine Meinung. Deswegen bin ich ja Neurologe geworden, aber Merle, vielleicht wirst du ja mal Kardiologin, also Herzspezialistin und fokussierst dich darauf. Das ist,
ja.
Man kann das eigentlich so oder so sehen, finde ich, oder? Können wir uns darauf einigen, Martin?
Ja.
Merle?
Ich finde auch, das war sozusagen dann die Frage der zukünftigen Herzspezialistin an den jetzigen Gehirnspezialisten. Vielen Dank, liebe Merle, dass du dazugeschaltet warst und liebe Grüße nach Düsseldorf, meiner alten Heimatstadt. Und ich hoffe, dir geht's weiterhin gut und viel Erfolg auf dem Weg zur Ärztin.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Vielleicht, aber Marie ist ja noch da. Du hast ja noch so viele Fragen aus deiner Klasse mitgebracht. Frag uns doch nochmal eine Frage.
Ja, also die Frage ist, wie ist der Unterschied von Gehirn zwischen Tieren und Menschen?
Ja, das hatten wir gerade schon so angerissen. Da kommen wir, glaube ich, das ist ein guter Bezug. Ja, also die Größe haben wir schon gesagt. Große Tiere haben erstmal natürlich größere Gehirne. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die deswegen schlauer sind. Das hängt nicht unbedingt zusammen. Es hängt, ob man jetzt schlau ist oder nicht, hängt eher mit den Hirnteilen zusammen. Also das, der Mensch hat eben dieses Großhirn, das was so rund oben drauf ist, so blumenkohlartig, stärker ausgeprägt. Und Tiere haben das manchmal nicht so stark ausgeprägt und dann vielleicht andere Regionen mehr, die für Bewegungssteuerung zuständig sind oder solche Dinge. Und hast du noch eine Frage?
Ja, ich habe noch eine. Und zwar, was passiert im Gehirn, wenn Erinnerungen gespeichert werden?
Martin, du Erinnerungskünstler.
Also,
Martin, müssen wir eher fragen, was passiert im Gehirn, wenn man planvoll vorgeht?
Marie, das ist eine schwierige Frage. Eine schwierige Frage mit einer schwierigen Antwort. Also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, das kennst du ja auch selber. Wenn ihr was in der Schule lernt, dann hat man ein Kurz- und ein Langzeitgedächtnis. Also Dinge, die man schnell wieder vergisst, die sind im Kurzzeitgedächtnis. Und wenn ihr in der Schule aber Sachen lernen sollt für die Dauer, dann müsst ihr das ja auch wiederholen. Zum Beispiel Vokabeln. Wie ist es, wenn du Englisch-Vokabeln lernst? Musst du die oft wiederholen oder lernst du die einmal und das sitzt ganz fest im Gehirn?
Ich muss sie sehr oft wiederholen und dann kann ich es nach 5-mal wiederholen. Oder 2-mal oder 3-mal.
Sehr gut. Das ist schon ein Lernprozess, dass man sozusagen sein Langzeitgedächtnis anregt, um dann diese Inhalte auch wirklich sein Leben lang zur Verfügung zu haben. So wie Vokabeln. Und das passiert dadurch, dass du deine Gehirnzellen, also deine Nervenzellen sozusagen trainierst. Das ist wie so, wenn man immer mit einer Hantel arbeitet und die Muskeln immer stärker werden, so kannst du auch dein Gehirn trainieren, dass sozusagen die Nervenzellen sich immer besser untereinander verknüpfen mit sogenannten Synapsen. Das sind so Zwischenareale zwischen einzelnen Nervenzellen. Und durch diese Verflechtung werden bestimmte Begriffe beispielsweise im Gehirn gespeichert. Und je öfter du das trainierst, desto stärker werden diese Verknüpfungen und desto länger kannst du die auch merken. Deswegen gibt es sozusagen das Langzeit- und das Kurzzeitgedächtnis. Also wichtig für eure Klasse ist, wenn ihr Vokabeln gut lernen wollt und in Mathe gut werden wollt, immer schön wiederholen und trainieren, nämlich das fördert euer Erinnerungsvermögen.
Also Erinnerung heißt tatsächlich, dass sich Verbindungen zwischen Nervenzellen immer fester verknüpfen, richtig sichtbar, ne? Unter dem Mikroskop kann man das richtig sehen, sogenannte Spikes. Ne? Mhm.
Da kann man vielleicht noch was ergänzen, denn das Gehirn, das verändert sich ja im Laufe des Lebens und es wird immer weicher. Und man geht davon möglicherweise aus, dass das Gehirn sozusagen auch diese Verknüpfung im Laufe des Lebens irgendwann wieder verliert. Das soll euch aber nicht entmutigen, viel zu lernen, denn je mehr ihr lernt und je besser ihr es trainiert, desto länger habt ihr es abgespeichert und je länger profitiert ihr davon, bis ins hohe Alter. Also das ist ganz toll, die Frage, und gut passend in euren schulischen Kontext sozusagen, da wo ihr euch bewegt. Also Langzeitgedächtnis trainieren. Marie, wir unterbrechen dich nochmal. Wir haben nämlich noch jemanden jetzt aus Berlin. Sagst du mal deinen Namen?
Ich bin Josephine aus Berlin.
Hallo.
Hallo, wie alt bist du, Josephine?
Ich bin 7.
Okay, super. Und welche Frage hast du?
Wie das Gehirn die Sprache macht.
Oh.
Okay. Das ist schwierig. Na, das ist für dich die Frage. Wie macht das Gehirn die Sprache?
Ja, also das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich glaube, man sollte Sprache und Sprechen erstmal unterscheiden lernen. Also sozusagen der Gehalt der Sprache, also die Worte, die Bedeutung der Worte, das ist eine Funktion im Großhirn. Da wird das sozusagen logisch abgespeichert. Und dann muss das Gehirn ja das Sprechen zum Mund rausleiten. Das wird dann verschaltet zu Stellen im Gehirn, die steuern, wie, in welchem Rhythmus sich die Muskeln im Mund bewegen und welche Muskeln angesteuert werden. Also das sind zwei unterschiedliche Funktionen, also die Bewegungen und tatsächlich das Denken, was man sprechen möchte und auch verstehen, was Sprechen ist. Das ist, sind zwei unterschiedliche Regionen, die miteinander zusammenarbeiten müssen. Und das ist eigentlich eine besondere Funktion auch von uns Menschen. Affen können das ja rudimentär etwas mit so Lauten sich verständigen, aber dieses komplizierte Sprache, das haben nur wir Menschen. Und das ist eben auch an dieses Großhirn gekoppelt, von dem wir eben gesprochen haben, von der Struktur des Gehirns, die uns eben auch von Tieren unterscheidet. Ja, Josephine, jetzt habe ich dir das alles sehr lang erklärt. Konntest du da ein bisschen was mit anfangen oder hast du noch eine Frage dazu?
Also ich habe noch eine Frage. Warum können Affen nicht sprechen?
Ui, ja, Martin.
Warum können Affen nicht sprechen?
Sagen wir so, das Werkzeug, ich hatte es ja aufgeteilt, einmal die Sprache, wo wir die Worte finden müssen und dann das Aussprechen, die Muskelbewegung. Also das Letzte, das können Affen wohl so ähnlich wie Menschen, wobei die wohl auch da auch wohl Ergebnisse zeigen, dass sie da angeblich auch nicht so geschickt sind. Es gibt auch, glaube ich, Forscher, die sagen, Affen können die Laute so perfekt nicht rausbringen. Aber ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass sie einfach Worte nicht richtig so verstehen können. Aber sie haben eine Art von Sprache. Die haben ja auch Lautbildung und kommunizieren schon auch miteinander. So was Ähnliches wie Sprache. Sagen wir eine frühe Form von Sprache, würde ich sagen. Bin aber kein Affenexperte. Was meinst du?
Der Lars ist kein Affenexperte, Josephine. Aber hast du denn schon mal einen Affen gesehen?
Also ja, im Zoo.
Okay, und hattest du das Gefühl, dass du mit den Affen sprechen kannst?
Nein. Nee.
Aber ich glaube, die untereinander, die haben schon so eine vereinfachste Form von Sprache. Ne? Das ist sozusagen, also ich glaube, gar nicht sprechen ist falsch, aber eben nicht dieses Sprechen, wie wir es verstehen. Ja, eine interessante Frage. Hast du denn mal selber, nicht wie ein Affe, aber sozusagen eine Situation gehabt, wo du merkst, ich kann gar nicht richtig sprechen, ich krieg gar nichts raus? Ist dir das schon mal passiert?
Also einmal schon, ja.
Einmal schon? Dass dir die Worte nicht eingefallen sind, also dass du nicht wusstest, was du sagen sollst? Oder der andere Teil, dass du es mit den Muskeln aus dem Mund nicht richtig rausbekommen bist, weil du vielleicht noch den Mund vom Essen voll hattest und deswegen es nicht rausbekommen hast? Oder noch eine Klammer im Mund hattest vom Kieferorthopäden? Was von beiden war der Fall?
Also, eigentlich wusste ich nicht, was ich dazu sagen soll.
Okay. Siehste, das ist doch das perfekte Beispiel für den Unterschied zwischen Sprache und Sprechen. Wenn du nämlich nicht weißt, was du sagen sollst, das ist das, was wir mit Sprache meinen. Ne? Das die Kognition, die Denkleistung. Ne? Und wenn du es nicht rausbekommen hättest, weil dein Mund wie zugetackert ist oder weil der Mund zu ist oder die Klammer das behindert, das nennen wir dann Sprechen. Ne? Das ist nochmal der andere Punkt. Hast du im Grunde selber durch deine Erlebnisse auseinanderklamüsen können. Vielen Dank.
Toll, du warst nicht sprachlos. Das ist super gemacht, Josephine, mit deinen 7 Jahren.
Und danke.
Ich danke dir auch ganz herzlich. Tschüss, Josephine.
Tschüss. Tschüss.
Aber Lars, noch mal kurz auf Marie bezogen.
Ja.
Braucht man für das Sprechen oder für die Sprache auch ein Erinnerungsvermögen?
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ne? Also man muss natürlich die Worte aus seinem Lexikon, was man gespeichert hat, im Gehirn abrufen können. Und Sprache ist eine hochkomplexe Funktion, die natürlich auch Zugriff aufs Gedächtnis haben muss. Keine Frage. Und deswegen hängt das ganz klar miteinander zusammen. Ja, da Marie ist immer noch da. Die kann uns noch eine Frage zuspielen, wenn du willst. Hast du noch eine griffbereit?
Also, ja, ich hätte noch welche.
Okay.
Ich hatte eine Frage, die vielleicht schwierig werden könnte, aber ihr seid ja bestimmt Profis. Und zwar lautet die Frage, was würde passieren, wenn das Gehirn umgekehrt von vorne und hinten vertauscht wäre?
Wenn das vertauscht, also wenn das Gehirn statt, also wenn vorne im Gehirn hinten im Gehirn wäre, ja? Okay.
Ganz genau.
Ja. Martin, wird das einen Unterschied machen? Was ist überhaupt vorne und hinten im Gehirn? Das müsste man vielleicht erstmal erklären, damit man da eine Vorstellung für hat.
Ja, also Marie, du hast ja recht. Wir haben ja sozusagen unsere Stirn, da ist vorne und am Hinterkopf ist hinten. Und dazwischen sozusagen liegt ja auch das Gehirn mit seinen unterschiedlichen Anteilen und auch an der Seite, wo die Ohren sind, ist ja die Seite. Also nehmen wir mal an, das Gehirn klappen wir um und dann haben wir den vorderen Teil, da lernt man auch Dinge, da ist zum Beispiel Gedächtnis mit und auch Sprache abgebildet. Und der mittlere Teil, da sind so Sachen wie Bewegung, wie bewegen wir unsere Muskeln, und unsere, also unsere Hände und Füße und wie spüren wir Dinge. Und dann der hintere Teil ist zum Beispiel das Sehen, also wie nehme ich was wahr und wir drehen es einfach um. Wahrscheinlich würde sich das in der Funktion dann nicht ändern, wenn die Nervenzellen ihre Bedeutung beibehalten. Das gibt es übrigens in der Medizin auch in anderen Bereichen. Es gibt zum Beispiel im Bauchraum, da gibt es sogar, das gibt es auch, das ist so ein Erkrankungsbild, wo die Organe falsch rum angeordnet sind. Also, ja. Aber das macht nichts in der Funktion. Nicht, also die Organe funktionieren gleich. Und jetzt würde ich mal sagen, beim Gehirn wäre es genauso. Aber das ist ein Phänomen, was es in der Medizin eigentlich so nicht gibt. Oder hast du das mal gesehen, Lars?
Nee, und ich glaube auch, dass letztendlich egal ist, ob jetzt das Sprachareal links oder rechts ist. Es ist halt da, wo es ist. Und ob das jetzt woanders wäre oder vorne oder hinten, ist, glaube ich, egal. Interessanterweise ist ja sogar das Sehen hinten im Gehirn, wo vorne es reinkommt in die Augen. Und dann wird es sozusagen nach hinten übertragen. Aber es könnte wahrscheinlich auch komplett anders sein, bin ich der Meinung. Aber da war auch mal eine Frage, hatte ich auch bei Zuschriften gesehen. Wie dreht eigentlich das Gehirn das Bild um? Ne? Also man weiß ja, glaube ich, aus dem Biologieunterricht, dass wenn man sieht, dass das Auge aus der Linse das Bild auf die Netzhaut überträgt, dass das falsch rum abgebildet wird durch die Brechung. Und da war irgendwo auch die Frage geschickt worden, wie dreht denn das Gehirn das Bild um? Und da ist eigentlich die Antwort, das Gehirn dreht das Bild eigentlich gar nicht um, sondern es berechnet das dann einfach und verarbeitet es so umgekehrt und wird uns einfach nur so virtuell vorgespielt, als sei es richtig rum. Das wird also nicht nochmal technisch irgendwie umgedreht. Da können wir vielleicht nochmal eine andere Fremdzuschaltung machen. Das hat uns ein Florian geschrieben, der wollte wissen, wie viel Prozent der Hirnzellen feuert, wenn man nachdenkt. Das ist ähnlich der Frage, die letzte Mal schon, Martin, du gestellt hattest, ne? Oder wie kann man das beantworten?
Ja, das war beim Tag des Gehirns, wie viel Prozent des Gehirns benutzen wir eigentlich? Und ich würde sagen, annähernd 100% benutzen wir. Aber, und das haben wir ja auch gerade schon beschrieben, in bestimmten Situationen werden bestimmte Gehirnteile mehr oder weniger stark genutzt. Also wenn ich zum Beispiel mich sehr auf Sehen konzentriere, ist wahrscheinlich der Sehanteil der Hirnzellen viel deutlich aktiver und feuert mehr. Und wenn ich was lese und darüber nachdenke oder spreche, dann sind andere Gehirnareale anders tätig. Ja. Oder wenn ich zum Beispiel Tennis spiele oder so, dass ich meine Motorik viel mehr benutze.
Ja. Aber dann, wie viel Prozent?
Glaube ich, kann man nicht
festlegen. Du redst dich raus.
Ja, ich rede mich drum rum. Also ich würde sagen, wir benutzen 100% in Summe, aber abhängig davon, was wir tun. Und ich würde sagen, variabel zwischen, also 10 und 100%.
Aber ich finde, das ist doch genau die 20%, die wir beim letzten Mal hatten. Die benutzen wir eigentlich immer nur gleichzeitig, auch wenn man nachdenkt, oder?
Ja.
Also ich denke auch, das kann man so pauschal nicht sagen. Das kann man ja mit Hirnstrommessung und mit funktioneller Kernspintomographie auch messen, was wann aktiv ist. Aber es ist nie 100% aktiv. Aber wichtig ist auch zu wissen, dass wenn man nichts macht, gibt es ja sozusagen das Ruhenetzwerk, was aktiv ist. Also man kann sagen, es ist nie das Gehirn zu 0% aktiv.
Ja, ne? Ganz so immer in dem kommt irgendwo, man nicht. Ne?
Genau.
Nie. Was ist denn im Schlaf eigentlich? Genau. Lars, frage ich dich jetzt mal, wie ist es im Schlaf? Willst du mal was zum Schlaf sagen?
Genau, das war auch, glaube ich, eine Zuschriftenfrage. Was passiert, wenn das Gehirn schläft? Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Antwort. Die erste Antwort ist, hundertprozentig genau erforscht hat man es noch nicht. Aber man weiß gewisse Dinge schon, dass das Gehirn langsamer ist, wenn es schläft, dass es in einen gewissen Ruhezustand geht beim Schlafen und dass da aber trotzdem Dinge gemacht werden. Es werden Gedächtnisinhalte abgespeichert, es werden Tagesinhalte verarbeitet, deswegen träumt man ja auch. Und es wird vor allem, das finde ich ganz wichtig, im Gehirn aufgeräumt. Es werden Abfallstoffe entsorgt und all diese Dinge. Und deswegen ist das häufige und gute und ausreichende Schlafen auch ein Schutzmechanismus, den wir unbedingt wahrnehmen sollten. Man weiß, dass gewisse Hirnkrankheiten dass man das Risiko senken kann oder seine Gehirngesundheit schützen kann, wenn man ausreichend schläft. Das kann man, glaube ich, sagen. Ne?
Und in dem Zusammenhang nochmal, auch für unsere kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer, wir können ja auch Gehirnwellen messen in der Neurologie mit dem sogenannten EEG. Und da können wir ja sogar diese verschiedenen Schlafzustände sehen. Also wir sehen sozusagen an der Gehirnaktivität, an diesen Hirnwellen, in welchem Zustand das Gehirn sich befindet. Aber es ist eben nie ganz aus, sondern es passiert was. Und vielleicht noch eine Frage an dich, Lars, nämlich Maria hatte ja vorhin gefragt mit dem Erinnern. Lernt man eigentlich im Schlaf auch? Das ist ja so der Nürnberger Trichter, sagt man ja. Also schön lernen und dann wird man es eingetrichtert und dann hat man es im Schlaf gelernt.
Ich dachte, das ist jetzt was anderes.
Ist das so oder nicht?
In Süddeutschland wird auch sehr viel getrunken, aber das ist jetzt nicht gemeint. Was?
Okay. Aber lernt man im Schlaf?
Ja, also die Frage ist so dieses Deep Learning, dass einem was zugespielt wird, was man an sich merkt, auch passiv, da glaube ich jetzt nicht so dran, aber wichtig ist das, was ich am Tag verarbeite, ich muss danach schlafen, damit es eingespeichert wird, damit das Gehirn das repetieren kann und verknüpfen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man sagt ja auch, wenn man nach dem Lernen nicht vernünftig schläft, dann kann man dem Gehirn nicht die Zeit und die Möglichkeit geben, die Gedächtniskonsolidierung nennt sich das ja, voranzubringen. Ist die Antwort korrekt, Martin?
Sehr gut. Und Marie ist ja immer noch zugeschaltet. Ich hoffe, sie nimmt viele Informationen für ihre Klasse mit. Also ihr habt gelernt, ihr müsst Dinge wiederholen, ihr müsst gut schlafen. Gerade als Schülerinnen und Schüler ist es wichtig.
Früh genug ins Bett gehen.
Früh genug ins Bett gehen. Welche Klasse bist du eigentlich, Marie?
In der fünften Klasse.
Ja. In der fünften Klasse. Sehr gut. Also da wird das schon sehr wichtig. Auch nicht zu lang feiern. Manchmal darf man feiern, aber nicht die Nächte durch. Aber das macht ihr auch noch nicht, oder? In der fünften Klasse. Wann gehst du ins Bett, Marie?
9 Uhr.
9 Uhr, das ist gut. Und hast du noch eine Frage oder sollen wir dich jetzt sozusagen erlösen aus der Runde hier? Hast du noch eine Frage an uns?
Ich hätte noch eine.
Ja, bitte.
Ja, dann los.
Und zwar, was passiert im Gehirn, wenn man nervös und angespannt ist?
Ja, gute Frage, ne? Martin.
Jetzt werde ich gerade nervös.
Ja. Neurotransmitter werden, also Botenstoffe werden ausgeschüttet, oder, Martin?
Ja, das ist natürlich eine sehr pauschale Antwort. Also ich glaube, wichtig ist, dass natürlich bestimmte Gehirnregionen auch da aktiviert werden, auch bei Nervosität. Das bringt uns ja auch in einen Zustand der Wachheit, wenn wir nervös sind und dann sind wir auch konzentrierter. Manches läuft auch unterbewusst ab, also es sind dann fast Reflexe, dass dann plötzlich wacher wird und angespannter und dass irgendwie plötzlich man anfängt zu schwitzen oder zu zittern sogar ein bisschen. Und dann werden bestimmte Gehirnareale tatsächlich aktiviert durch sogenannte Botenstoffe. Und dann weiß man, jetzt muss ich hier mich gut konzentrieren und bin vielleicht etwas nervös. Aber ich kann jetzt auch meine Lerninhalte abrufen, zum Beispiel, wenn ihr eine Klassenarbeit schreibt. Bist du dann auch nervös?
Ja, ein bisschen.
Ein bisschen. Lars, ergänzt das doch mal.
Ja, wenn ich nervös bin, würde ich sagen, dann schüttet der Körper oder das Gehirn Botenstoffe aus, die für Aktivität und auch die Steigung von Herzfrequenz und sowas ausschütten, also Botenstoffe wie Dopamin oder auch Adrenalin, Noradrenalin werden befördert. Und das ist eben das Nervositätsgefühl, das ist einerseits eine Funktion, dass im Gehirn gewisse Areale aktiv sind, aber auch, dass in den Körper das gesteuert wird vom Gehirn, dass das Herz schneller schlägt, dass man mehr schwitzt und all das wird natürlich vom Gehirn letzten Endes losgetreten durch chemische Botenstoffe, die vom Gehirn gesendet werden. Letztlich im Gehirn gesendet werden und dann elektrisch runtergeleitet werden in den Körper und dort wieder Botenstoffe ausschütten. Das ist, glaube ich, wichtig, dass da eine Kommunikation zwischen Körper und Gehirn stattfindet. Das macht letztendlich Nervosität ja aus, dass man das körperlich fühlt. Ne? Wenn du nervös bist, merkst du dein Herz schlagen und solche Dinge. Ne?
Ja, und du hast ja gesagt, das ist sogar wichtig für uns, dass wir dadurch auch eine Situation besser beherrschen können. Aber manchmal, Lars, vielleicht nochmal ein Tipp für Marie, ist man ja zu nervös. Das gibt es ja auch, ne? Mhm. Dass man dann plötzlich irgendwie alles vergisst oder die Deutscharbeit nicht gut schreibt. Hast du da einen Tipp für Marie, Lars, als Neurologe, was man am besten macht, um seine Nervosität etwas runterzubringen?
langsam atmen zum Beispiel, sich versuchen, auf das Langsame zu konzentrieren, es abzuatmen. Es gibt ja so meditationsartige Techniken. Und damit versucht man, die Rückkopplung vom Körper zum Gehirn sozusagen wieder langsam zu machen. Das Gehirn will den Körper in Stress bringen und man sagt dann einfach aktiv, nein, ich atme langsam. Und dann kann das auch wiederum zurückfärben auf die Stressaktivität des Gehirns. Das wäre so mein Tipp zum Beispiel. Was wäre dein
Tipp? Ich frage Marie, hast du noch einen Tipp für uns, Marie, zum Schluss? Was machst du denn, wenn du nervös bist?
Also, als ich früher noch in der Grundschule war, hat meine Klassenlehrerin uns immer gesagt, dass wir uns bewegen sollen und einmal kurz das Gehirn abschalten sollen, kurz von, wenn man eine Arbeit geschrieben hat, dass man kurz die weglegen soll, kurz den Stift aus der Hand nehmen soll, sich etwas bewegen, wieder ausruhen, Kraft wie aufbauen und dann wieder loslassen.
Super Tipp.
Und ja, das hat uns unsere Klassenlehrerin
Das ist ein guter Tipp, ne? Weil dann, wenn man gestresst ist, dass man das Adrenalin sozusagen dann was zu vieles abarbeitet durch körperliche Aktivität. Ne, Martin, das ist doch ein guter Tipp, ne?
Marie, vielen Dank. Wir machen den nächsten Podcast zusammen. Ich brauche Lars gar nicht mehr.
Deine das war eine bessere Antwort. Ne? Ja. Nee, eigentlich ist es ja das Archaische von früher noch. Ne? Die Urmenschen, die mussten flüchten, wenn sie gestresst waren. Und uns fehlt eigentlich die körperliche Aktivität beim Stress. Das ist eigentlich ein Fluchtreflex. Und man muss sich das eigentlich, das ist eigentlich der bessere Tipp. Man muss Stress abarbeiten körperlich. Dann geht es einem besser. Guter Tipp, ja.
So, lieber Lars, ich habe jetzt noch jemanden hier in der Leitung, der uns eine Frage stellen möchte. Hallo, wer ist denn da?
Hallo, ich bin Caroline aus Kiel.
Caroline aus Kiel. Du, ich bin Kieler sogar. Wie alt bist du denn?
Ich bin 10 Jahre alt.
Warst du auch schon mal in Kiel, Lars?
Selbstverständlich, als ich dich besucht habe. Stimmt. Sogar nördlich von Kiel, Glücksburg.
Ja, du warst auch schon in Glücksburg. Also wir kennen den Norden gut, Caroline. Welche Frage hast du denn an uns?
Also ich habe die Frage, kann das Gehirn beschädigt werden?
Ui, ja. Leider ja, ne?
Leider ja. Und beschädigt heißt für uns, dass man eine Verletzung erfährt am Gehirn und dann in der Regel, also wenn man zum Beispiel hinfällt, das kennst du ja auch, dass man dann vielleicht auf den Kopf fällt und sich doll wehtut. Und dabei kann man das Gehirn auch verletzen. Das kann bis dahin gehen, dass man sogar einen Bruch bekommt am Kopf und das Gehirn dabei verletzt wird. Deswegen soll man was tragen beim Fahrradfahren? Weißt du das?
Ein Helm.
Genau.
Sehr gut. Das ist ein Grund, damit man eben vor Hirnverletzungen sich schützt.
Also unser Schädel, der Knochen um das Gehirn ist ja quasi schon wie ein Helm, der soll das Gehirn ja schützen. Und darum ist auch noch so eine Wasserschicht, die das Gehirn sozusagen Schläge abpuffern soll. Aber wenn der Schlag zu stark ist, dann kann was passieren. Deswegen sicherheitshalber noch eine zusätzliche Schale um den Kopf drumherum, wenn man sich schnell fortbewegt. Und dann hoffen wir, dass wir Verletzungen verhindern können. Aber in dem Zusammenhang, vielleicht können wir dich mal fragen, was meinst du denn, wenn das Gehirn verletzbar ist, was hat das Gehirn denn so für eine Struktur, für eine Konsistenz, sagen wir? Meinst du, dass das irgendwie hart oder weich ist? Was hast du da eine Idee?
Also ich glaube, dass das Gehirn, wenn man es irgendwie beschädigt ist, ein bisschen härter ist.
Mhm. Und grundsätzlich, wenn es nicht beschädigt ist?
Dann denke ich eher, es ist glitschig.
Gut. Es ist eher glitschig. Das besprechen Lars und ich jetzt einmal, ob es hart oder glitschig ist. Hast du noch eine Frage oder war das deine letzte Frage?
Also meine Frage war eigentlich dann noch insgesamt, ob das Gehirn hart, weich oder glitschig ist.
Ja, also du hast vermutet, dass es glitschig ist und wir erörtern das jetzt nochmal genauer. Und ja, vielen Dank. Für deine beiden Fragen.
Und liebe Grüße nach Kiel. Und wir besprechen einmal, Lars, ist das Gehirn, man muss sagen, das Gehirn ist weich, oder?
Ja, es ist eigentlich glitschig, weich, wie so Wackelpudding, würde ich sagen. Man kennt es ja manchmal aus so Anatomie-Situationen, vielleicht manche, die schon mal ein Gehirn gesehen haben, da ist es dann ja eingebettet, fixiert mit verschiedenen Substanzen. Aber wenn es lebt, ist es eigentlich weich, glitschig, besteht zum großen Teil auch aus Wasser, wie die meisten Gewebe in unserem Körper. Und so gallertartig, ne?
Oder? So wie Wackelpudding vielleicht?
Ja, genau.
Wie Wackelpudding. Also, wir haben ja gesagt, das Gehirn sieht aus fester. Wie eine Walnuss. Aha. Und hat die Struktur und die Konsistenz von Wackelpudding,
ja.
Oder?
Ja.
Klingt und schmackhaft.
Und dann war ja die Frage, was passiert, wenn dem Gehirn was passiert? Also ich glaube, durch einen Unfall, dann kann da was einreißen oder einbluten. Da ändert sich ja die Struktur nicht unbedingt. Wobei, wenn ins Gehirn was einblutet, kann es dann ja zum Absterben von Hirngewebe kommen. Und das geht tatsächlich auch mit einer Verflüssigung dann an der Stelle einher. Aber ansonsten ist halt die Frage, was passiert denn mit dem Gehirn, wenn es krank ist, wenn es alt ist? Wird es dann weicher oder fester?
Ja, wenn es krank ist, wir kennen ja Erkrankungen wie die Multiple Sklerose, ja. Die ja auch Narben macht im Gehirn. Und das führt dann sicherlich eher zu einer Verfestigung an den Stellen oder auch nach einem Schlaganfall, wenn auch dann Narben auftreten, wird die Konsistenz da wahrscheinlich eher fester sein. Fester. Und ansonsten hoffen wir, dass unser Gehirn auch noch im Alter halbwegs flexibel ist
und ja.
Zugfest wird.
Aber wenn's alt wird, einerseits schrumpft, dann hat man so die Assoziation, dass es dann so fest wird, aber es ist, glaube ich, nicht so wie bei so einer Leberzirrhose, bei so einem zusammengeschrumpften Knäuel, sondern es ist, glaube ich, eher so, dass die Fasern weniger werden und die Substanz dünner wird und wahrscheinlich das Gehirn eher nicht löchriger, aber ja weniger Volumen hat und wahrscheinlich dann eher noch weicher wird, ne?
Ja, das war das, was wir vorhin schon gesagt haben. Also,
ja, sagt man ja auch, jemand ist weich in der, sagt man doch langsam, glaube ich, weich in der Birne. Sage ich auch immer, wenn ich abends kaputt bin. Ja, das ist zur Gehirnkonsistenz und zur Gehirnstruktur.
Und vielleicht in dem Zusammenhang finde ich auch immer hochinteressant, dass das Gewicht, das haben wir auch schon besprochen, beim Menschen ungefähr 2% der Gesamtkörpermasse ausmacht. Aber das für den Energiestoffwechsel im Gehirn, also da wir ja sehr aktiv sind, und das bezieht sich auch nochmal auf Florian, der gesagt hat, was passiert da eigentlich, und wie viel Prozent aktiv? Also unser Gehirn verbraucht natürlich Unmengen an Energie. Und 20% des Gesamtenergieverbrauchs gehen im Gehirn flöten sozusagen. Das heißt, Faktor 10, 10-mal mehr Energieverbrauch im Vergleich zum Gewicht anteilig.
Das fand ich auch bei dem Zusammenhang, wenn es so heiß ist draußen, ne? Dass man das Gefühl hat, das Gehirn fühlt sich so matschig an, man kann sich nicht konzentrieren, man wird gereizt und all das. Das kommt ja daher, dass das Gehirn misst die Körpertemperatur und will gegenregulieren und leitet sozusagen die Wärme so ab, dass es im Körper mehr Aktivität ist und schaltet sich selbst in einen Ruhezustand. Ne? Sagt sozusagen, okay, ich verbrauche 20%, der Körper ist eh schon überhitzt, jetzt sparen wir mal Energie, fahre ich mich mal selbst runter. Deswegen hat das Gehirn nicht mehr genug Kapazität, selbst zu denken. Und das führt dann dazu, warum man bei Hitze einfach nicht richtig sich konzentrieren kann. Das finde ich auch interessant. Und spart dann an sich selbst als erstes das Gehirn. Ne?
Bis hin dann zum Schwarzwurm vor Augen und möglicherweise sogar einen Bewusstlosigkeitszustand. Genau. Aber das ist ja meistens, das erholt sich ja wieder dann das Gehirn in so einem Zustand. Anders ist es ja zum Beispiel, haben wir gesagt, beim Schlaganfall, wenn das Gehirn längere Zeit keine Energieversorgung hat oder die Nervenzellen, sterben die ja relativ rasch ab, innerhalb von Minuten. Also das ist schon wichtig, dass diese Energieversorgung fürs Gehirn auch in so Extremsituationen aufrechterhalten wird. Aber es gibt Kompensationsmechanismen. Haben wir noch eine Frage, die uns zugeschrieben wurde, Lars?
Ich habe noch eine interessante Frage, die ich zum Abschluss vorlesen wollte. Und zwar, wie macht das Gehirn das, dass man andere Menschen wiedererkennt? Das finde ich eine total schöne Frage. Auch deswegen vielleicht, und da kann man den Kreis nochmal schließen, weil wir das Thema ja schon mal in einem anderen Podcast behandelt hatten. Und vielleicht kann man das als abschließende Frage machen in Bezug und nochmal auf unsere alten Podcast-Folgen verweisen. Martin, magst du das nochmal aufgreifen?
Du sprichst über deine Prosopagnosie.
Über meine.
Nicht über deine, aber die du das letzte Mal, glaube ich, aufgerufen hast für einen Podcast. Welcher Schauspieler war es nochmal?
Brad Pitt,
den werden unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. Brad Pitt hat das offenbar, dass er nicht gut Gesichter erkennen kann.
Genau. Also es gibt eine fusiforme Face Area, es gibt tatsächlich ein Areal im Gehirn, was für das Wiedererkennen von Gesichtern zuständig ist. Und das ist darauf spezialisiert und das brauche ich, um schnell aus einzelnen Teilen, eine Brille auf, der Mund ist so und so geformt, hat einen Bart, daraus sozusagen dann die Identität von jemandem zu entwickeln. Das ist auch ein Areal, was sehr spezialisiert ist. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann ich nur die Einzelteile erkennen, kann aber aus den Einzelteilen nicht das Konzept der jeweiligen Person zusammensetzen. Das ist vielleicht die Antwort darauf. Ne?
Das ist die Wiedererkennung von spezifischen Personen und kannst du was dazu? Wir haben ja junge Menschen hier gerade, so Phantom der Oper oder sowas. Da ist auch so eine Gesichtshälfte mit einer Maske belegt. Doch klar.
Ich glaub, das kenn
kannst ich. Du als Mensch erkennen, dass es ein Gesicht ist, wenn du vielleicht nur einen Teil wahrnimmst von etwas? Also wie sind da so die Areale gespeichert und wie kann man das genauer zuordnen?
Man kann das. Man kann ja auch mit sehr rudimentären visuellen Informationen schnell erkennen, was ist. Man kennt das vielleicht aus so Quizshows, wo so Bilder verpixelt werden und man dann tippen soll, wer ist das, welcher Promi oder sowas. Ne? Und dann werden erstmal so kleine Teile nur gezeigt und man kann da relativ schnell was zusammensetzen, weil man einfach schnell die einzelnen Aspekte zu einem gesamten sehr intuitiv zusammensetzen kann. Das ist tatsächlich möglich und das kann man auch trainieren.
Und da wärst du wahrscheinlich viel besser als ich, weil mein Erinnerungsvermögen für Promis schwach ist und deine Promi-Alertness ist ja viel größer. Das bringst du auch in den Podcast immer ein. Also, hast du eigentlich den neuen Barbie-Film schon gesehen?
Ich nicht, nein. Aber hast du den schon gesehen? Wer ist denn noch da? Marie ist noch da, ne?
Ja, ich bin noch da. Also, ich habe ihn tatsächlich schon gesehen, ja.
Okay.
Ja, wie fandest wunderbar. Du ihn?
Ich fand ihn sehr gut. Also, ich dachte eher, es ist was für kleinere Kinder, aber er hatte dann doch sehr viel Hintergrund.
Habe ich auch gehört, fast schon philosophisch soll der Film sein. Mit so verschiedenen, fast surrealistisch, mit verschiedenen Realitätsebenen und so, habe ich gehört.
Ganz genau. Ich habe ihn gesehen und ich habe es auch so empfunden wie du, Marie. Ja. Ich fand den auch relativ komplex und auch vom Wiedererkennungswert. Also das Gehirn wurde ziemlich stark angestrengt. Das war nicht ganz banal. Aber man musste drüber nachdenken, oder Marie, was da ausgesagt wurde?
Ja, also am Ende musste man das erstmal verarbeiten, als man den Film gesehen hatte. Ich bin jetzt nicht philosophisch gut da drin, aber ich glaube, es hat schon sehr viel mit Philosophie zu tun.
Ja, Barbie, der Philosophenfilm, hör mal, das ist eine tolle. Aber eine Abschlussfrage, wollen wir die noch zulassen, die ich aufgegriffen habe? Und zwar, das war auch sehr schlau, die Frage, das fragt man sich immer und die weiß nicht, ob wir die beantworten können, aber vielleicht noch das als Denkanstoß für die Hörerinnen und Hörer. Und zwar wurde geschrieben, ich habe das Gefühl, dass was ich mache schon mal passiert ist. Was ist das im Gehirn? Das nennen wir ja Déjà-vu, ne, Martin? Also schon mal gesehen. Das haben wir alle schon mal gehabt, ne? Marie, hast du das auch schon mal gehabt?
Ja, sehr oft. Und ich frage mich sogar auch, was das im Gehirn ist.
Was das ist? Martin, hast du das auch schon mal gehabt, Déjà-vu?
Auch sehr oft, ja.
Sehr oft. Und das ist im Grunde nicht gut erforscht, aber passt dazu, was wir gerade besprochen haben. Ne? Man sieht ein Gesicht, erkennt das wieder und kann das intuitiv zuordnen, aber das Gehirn kann auch Fehler machen, kann Gedächtnisschluckauf sozusagen produzieren und so Fehlverknüpfungen und uns dann das Gefühl geben, dass wir das schon mal erlebt haben, weil Inhalte aus dem Gedächtnis zusammengesetzt werden, die aber gar nicht der Realität entsprechen. Und wie das genau passiert, weiß man nicht. Ich wahrscheinlich ist es ein Abruf vom Gedächtnis, der mit gewissen emotionalen Arealen falsch verknüpft wird und uns das Gefühl der Vertrautheit geben, obwohl diese Situation gar nicht so stattgefunden hat. Martin, hast du da genauere Ansätze? Meines Wissens ist es nicht ganz klar, wie es entsteht.
Ich glaube, das ist schon gut erklärt und man merkt, in welcher Unklarheit wir in bestimmten Bereichen unterwegs sind.
Ja. Und wie faszinierend der Bereich ist, in dem wir arbeiten.
Absolut. Und es gibt natürlich verschiedene Reize, die es auslösen können. Also du was siehst oder auch was riechst, kann dir auch ein Déjà-vu ausrufen. Oder auch was hörst oder sowas, dass man sozusagen dann eben eine emotionale Bindung plötzlich zu einer Situation aufbaut und dann diesen Rückkopplungsmechanismus hat, den du gerade beschrieben hast.
Und wahrscheinlich hat man sowas ähnlich schon mal erlebt und hat dann das Gefühl, dass das Gleiche ist. Ich glaube, das ist, es muss schon eine gewisse Ähnlichkeit zu etwas sein, was man schon mal erlebt hat, ne? Was man dann aber eben nicht genauso erlebt hat. Das ist, glaube ich, vielleicht der interessante Prozess. Und es gibt ja da auch gibt auch interessante Erkrankungen, zum Beispiel das Capgras-Syndrom, wo man Menschen sieht und Leute sehen ihre Ehepartner, sehen eine Person, ihre Ehepartner oder ihren Vater und sagen, das sind aber nicht mein Vater, weil sie die Person zwar erkennen, aber den emotionalen Gehalt, weil die Region, die für Emotionen und Wiedererkennung, die kommunizieren nicht miteinander. Und dann hat jemand das Gefühl, dass die Person, die da vor ihnen steht, nur die Person vorspielt, weil ihnen der Emotionsgehalt zu dieser Sache fehlt. Also solche Sachen gibt es ja auch. Und ich stelle mir vor, dass beim Déjà-vu das genau umgekehrt ist, dass einem vorgegaukelt wird von dem Emotionsareal. Du kennst es schon, aber es ist eben nicht genau der echte Inhalt. Also das Gehirn hat tolle Tricks drauf. Marie möchte noch was abschließend sagen.
Ich hatte noch eine ganz kleine Frage dazu. Und zwar kann das Gehirn auch denken, man hat es schon mal erlebt und man hat es eigentlich gar nicht erlebt, dann ist man sich manchmal so unsicher, ob man es erlebt hat.
Das ist ja im Grunde das Déjà-vu, ne? Oder? Dass man das denkt. Mhm.
Ja, ich glaube, das beschreibt es auch gut. Und ich habe auch gerade ein Déjà-vu. Ich habe nicht das Gefühl, wir müssen jetzt abmoderieren.
Also ähnlich haben wir es schon mal erlebt.
Genau, das hätten wir schon mal erlebt. Aber ich fand, das war ein interessanter Podcast, weil man selber irgendwie versuchen musste, sich mit Dingen nochmal auseinanderzusetzen, die uns ja auch nicht so ganz alltäglich immer vertraut sind, dass man es versuchen kann zu erklären. Und ich hoffe, wir haben so ein bisschen unsere jungen Hörerinnen und Hörer erreicht. Ich glaube, Marie ist jetzt auch draußen. Ich sehe sie jetzt nicht mehr hier. Und,
wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben.
Ja, ich fand es ganz toll.
Von einfachen Fragen der Größe bis zu philosophischen Fragen und bis zu unserem neuesten philosophischen Herausforderung, der Barbie-Film, ist alles dabei gewesen, Martin. Du hast auch ein rosanes Shirt an, sehe ich gerade.
Ja, heute bin ich
passend
rosa.
Zum Barbie-Film. Wunderbar, Martin, du wolltest abmoderieren.
Ich freue mich auf unseren neuesten Podcast, der in 4 Wochen wieder gesendet wird. Ich sage, abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, das ist eigentlich dein Part.
Genau.
Aber
und dein Part ist zu sagen adieu, Martin.
Ich sage adieu, Lars.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.